Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Am Mikrofon Herbert Rachowitz. Sie hören einen Vortrag gehalten im Sommersemester 2006 zu Hegel, Bildung und Wikipedia. In diesem Vortrag wird Bezug genommen auf Thesen von Thomas Auringer über Hegel, Bildung und Betrug. Dazu gibt es eine eigene Sendung der Philosophischen Brocken. Sie ist zugänglich in der Philosophischen Audiothek. Die Musik in dieser Sendung, wie in der vorhergehenden Sendung zu Thomas Auringer, stammt von Joël Leandre und Daniel Roger, Tricotage.
Also als erstes über Bildung und Entfremdung angekündigt. Es ist ja interessant, dass in der Phänomenologie des Geistes selber Bildung zumindest in zwei sehr unterschiedlichen Kontexten gebraucht wird und auch mit unterschiedlicher Motivation. Vorrede, Einleitung hat Bildung durchaus einen positiven Sinn, eher das, was man sich erwartet, wenn man die Bildungsideale der deutschen Klassik im Auge hat. Umso größer ist die Überraschung, wenn man sich dann ansieht, was in dem Bildungskapitel stattfindet. Und die These dort, von der Hegel ausgeht, ist das, was uns der Thomas Auringer eben auch sehr deutlich vor Augen geführt hat, dass es in dem Bereich der Bildung wild zugeht, sagen wir mal so, nicht nur wild zugeht, sondern Hegel hat immer wieder mal in Passagen dieses fast exorbitante, zerstörerische Moment drinnen, das Taumeln, der bacchantische Taumel, der radikale Tod, und diese Art von Motiv hat ihn an dieser Stelle quasi voll erwischt. Und sein Motiv ist eben, dass die im Modus der Bildungsdiskussion, die das auch natürlich etwas überraschend lokalisiert ist, vom späten Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Uns überrascht es, weil wir die Bildungsdiskussion eher ins 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts platzieren würden. Aber gut, dort ist es nun bei Hegel, und ausgerechnet an dieser Stelle ist also die Natur der Sache die, dass es einen Austausch zwischen der Wesentlichkeit und der Subjektivität gibt, und zwar auf die Art und Weise, dass diese beide gegenseitig durch die Stadien der Entfremdung gehen. Ich glaube, das muss ich nicht besonders hegelianisch jetzt erläutern, vielleicht gleich als das Nächste. Das mache ich schnell, weil ich bin ziemlich sicher, dass das hier schon kräftig diskutiert worden ist. Ein besonderes Highlight dieser Motivstellung liegt darin, dass auch in diesem Abschnitt ausgesprochen zentral auf die Sprache zu sprechen gekommen wird. Und das ist also erstens generell gesagt wird, es handelt sich hier um sozusagen ein Sprachproblem, und die Sprache tritt auf im Modus der Zerrissenheit. Was ich gesagt habe, Hegel malt mit grellen Farben an der Stelle. Das Selbstbewusstsein, das sich dieser Sprache bedient, ist ein Selbstbewusstsein, das gekennzeichnet ist durch die Verworfenheit, verwerfende Empörung. Also es überschlägt sich geradezu in dialektischen Kaskaden, würde ich sagen. Es geht nicht um die Positive, es geht nicht um die Positivität, es geht um die Negativität. Negativität der Empörung wird als eine Verworfenheit charakterisiert. Die Verworfenheit wird in einer weiteren Kaskade noch einmal negativ verworfen. Man hört da schon etwas durch, was ja bekannt ist, dass die doppelte Negation vielleicht etwas zu tun hat mit einer Affirmation. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber das im ersten Durchgang ist die Dramatik der Situation die, dass sich auszusprechen in eine Welt hinein, die sozusagen nicht dazu gestaltet ist, das artikulieren zu lassen, was man selber sagen will, ein Verlust des Selbst ist und auch ein Verlust der Welt, die darauf angewiesen ist, dass man sich ausspricht. Das ist die absolute Zerrissenheit auf eine mir problematische Art und Weise, auf die ich aber jetzt hier auch nicht eingehe, ist diese absolute Zerrissenheit, nichts anderes als die reine Vermittlung des Selbstbewusstseins mit sich selbst. Wenn ich es locker formuliere, heißt das, in der Verzweiflung findet das Ich statt. Das ist der Modus des Ich, ist der Modus der Verzweiflung. Das sage ich aber alles jetzt nur, um Sie einzustimmen. Und hier ist die dritte Passage, die auch in dieselbe Richtung geht. Das Für-sich-Sein ist der Verlust seiner selbst und die Entfremdung ist die Selbsterhaltung. Also hoch paradoxe, zugespitzte, dialektisierte Zusammenhänge, auf die der Thomas Auinger sozusagen so eingegangen ist, dass er das einerseits genauer durchdekliniert hat in der hegelischen Argumentation und es aber auch angewendet hat als ein valides Deutungsmuster für gegenwärtige Bildungszusammenhänge. Also eine negative Dialektik ist da durchaus mit drinnen gewesen für mich in meiner Wahrnehmung und ich muss sagen, meine Adorno-Lektüre über den deutschen Bildungsbürger ist durchaus auch eine sozusagen respektabel. Ich sehe, ich nehme wahr, wie man mit Hegel und mit diesen kaskadierenden Negationen tatsächlich etwas erfassen kann, was gegenwärtige Erfahrung ist. Jetzt kommt der Punkt, wo ich einen kleinen Seitenschritt mache. Mir scheint auch, dass man, wenn man sich in diese Logik hineinbegibt, eine ziemliche Schwierigkeit hat, gerade wenn man sich leiten lässt von so einem unglaublich stringent spekulativen Denker wie Hegel, nämlich man hat ein Vokabular der sich entfaltenden Dialektik, das einen nicht mehr auslässt an der Stelle. Die Logik und die Stringenz der hegelischen Gedanken trägt einen von selber in eine nicht enden wollende wechselseitige Enthüllungsstrategie, die, und das möchte ich jetzt sagen, die ich einerseits für faszinierend halte und ich möchte Ihnen gleich als nächstes dann ein Beispiel geben dafür, wo ich sagen würde, das ist in Ordnung, dass diese kaskadierende negative Enthüllung trifft etwas. Man muss sich aber, denke ich, an der richtigen Stelle von diesem Sprachduktus auch wiederum befreien. Und dieses Beispiel soll es leichter machen, Ihnen das deutlich zu machen, warum ich das so sehe. Also das ist jetzt ein erster Seitenblick außerhalb der hegelianischen Entwicklung, Gedankenentwicklung. Ich habe Ihnen hier Beispiele geschrieben, von denen ich behaupten würde, in einer Thomas Auinger Hegel-Lesart sind das die sozusagen Musterbeispiele für das, wovon Hegel spricht, wenn er vom entfremdeten Geist redet. Ich beschreibe es mal kurz. Sie haben dieses bekannte Zitat aus Goethes Faust, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und in einer Bildungsgesellschaft, die wir sind und die gleichzeitig eine Kommerzgesellschaft ist, wird das umgedreht und entfremdet in eine Aussage wie hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Das ist schon mal der erste Schritt des Umstülpens, der einem wehtut, aber das wäre noch zu machen angesichts der überlegenen und informierten Position eines Gebildeten, der sich mokiert darüber, dass hier so eine Umkehrung stattfindet. Aber auf der zweiten Ebene findet der ganze dramatische Zusammenbruch der Bildung noch einmal statt. Und der findet in meinem Beispiel, das ich Ihnen hier sage, so statt, dass man ein zweites Goethe-Zitat hat. Das sind jetzt sozusagen meine Puzzle-Zusammenstellungen. Das zweite Goethe-Zitat ist aus dem Tasso, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Und aus diesem Zitat macht der Karl Kraus in einer seiner Aphorismen, nahm ihnen Gott zu leiden, was sie sagen. Brillante Verkehrung des bildungsbürgerlichen Zitates und gedacht ist es auf die Journalisten, die als Journalisten eigentlich vorgeben, die Sprecher und Sprecherinnen der Bildung zu sein. Das heißt, es werden die Sprecherinnen der Bildung entlarvt durch die Umdrehung ihrer Sprecherrolle, indem die Negationen, mit denen sie operieren, gegen sie selber als Negationen gekehrt werden, um sie wiederum zu entlarven. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte und an dem ich mit Hegel, denke ich, einverstanden bin, ist, dass, wie gerne man Karl Kraus haben kann, der Verdacht nicht leicht auszuschalten ist, dass an dieser Stelle die Sache von der Kritik in die Schöngeistigkeit kippt und dass diese Form von Negation, wie genial sie auch ist, ich finde es eine völlig geniale Negation, sind sozusagen eine Negation auf der höchsten Stufe, trotzdem als diese Negation gleichzeitig ein Eingeständnis des Zusammenbruchs und der Schwäche ist, weil angesichts der vorliegenden Verkehrungen und Entfremdungen eine solche nochmalige Negation, wie gelehrt und wie witzig sie auch ist, eigentlich eher das Eingeständnis der Machtlosigkeit ist. Also diese Sache wollte ich Ihnen vor Augen führen, um sozusagen zu belegen, dass ich an einer Stelle hier sehr mitgehe mit dem Lamento, um es mal so zu sagen, einer entfremdeten Bildung. Ich denke aber, dass, und das wird etwas sein, was mich jetzt des Weiteren beschäftigt, dass die Stringenz, mit der solche Zusammenhänge in einem hegelianischen Duktus auf den Begriff gebracht werden, nicht die einzige Möglichkeit ist und eigentlich auch sogar eine Dead-End-Möglichkeit ist, zugunsten anderer Möglichkeiten mit solchen Umständen umzugehen, von denen ein bisschen die Rede sein wird. Ich bin jetzt beim zweiten Punkt, Erwartung und Überraschung, und möchte als erstes ein bisschen was darüber sagen, wie im Hegel-Kapitel über Bildung der gewöhnliche Gang der Dinge angelegt ist, um aus diesem Dilemma herauszufinden. Erinnern Sie sich, das hatte ich schon vorher gesagt, die absolute Sich-Selbst-Gleichheit in der absoluten Zerrissenheit findet statt. Und ich habe hier als zweites eine markante Stelle, die charakterisiert, wie Hegel sozusagen im Alltagseinsatz der Dialektik mit dieser Art von absoluten Gleichheiten und Zerrissenheiten umgeht. Es ist die in sich des Bewusstseins, die sich selbst zerreißende Natur aller Verhältnisse und das bewusste Zerreißen derselben. Nur als empörtes Selbstbewusstsein aber weiß es seine eigene Zerrissenheit, und in diesem Wissen derselben hat es sich unmittelbar darüber erhoben. Mein Wort dazu ist Überheblichkeit. Es ist die systematische Überheblichkeit des Bewusstseins, die sich an diesen Stellen manifestiert. Ich habe es systematisches Bootstrapping genannt. Das kann man methodologisch diskutieren und recht fertigen. Man kann natürlich eine Reihe von sehr bekannten hegelianischen Formeln, Regeln, Floskeln, wie immer man das sagen will, anführen. Die Negativität des für sich schlägt in die reine Positivität des an sich um. Wir wissen, in welchem Kontext man das nehmen kann. Ich will das nicht besonders kritisieren, weil mein Fokus wird nicht der sein, das jetzt hier zu zerlegen, sondern mein Fokus wird was anderes sein, nämlich, dass es eine Seitenlinie zu dieser Entwicklung der Überheblichkeit gibt, genau in dem Bildungskapitel der Phänomenologie des Geistes. Und so einfach ist diese Seitenlinie allerdings nicht. Als erstes ist wichtig zu sehen, dass der Faktor, der für diese Seitenlinie verantwortlich ist, im gewöhnlichen Gang der Dialektik einen Verlauf nimmt, der zu erwarten war. Der Faktor, nennt sich ruhiges Bewusstsein. Ruhiges Bewusstsein, es ist interessant, ich werde mehrfach noch darauf zu sprechen kommen, wir haben ja, das ist sozusagen Computereinsatz mit Hegel, wenn du es schon angesprochen hast, allerdings tatsächlich im Sinne einer Hilfswissenschaft. Es ist ja ganz leicht mittlerweile auf der entsprechenden Textsammlung CD-ROM nach Termini zu suchen und herauszufinden, wo bestimmte Termini halt beim Hegel vorkommen oder nicht. Ruhiges Bewusstsein ist so ziemlich ein alleinstehender Terminus. Ruhiges Bewusstsein finden Sie selten sonst wo. Umso interessanter ist es, hier genau zuzusehen, welche Entwicklung das nimmt. Die erste Entwicklung des ruhigen Bewusstseins ist eben konform, ist standardmäßig so abgewickelt, wie das bei Hegel in solchen dialektischen Verhältnissen ist. Da es sich um eine Eitelkeit geht, nicht? Der Punkt ist handelt, der Punkt an dieser Stelle ist das eben kaskadierend negative, wechselseitige Konzert von Meinungen, und diesen kaskadierenden Negativitäten steht das ruhige Bewusstsein entgegen. Und was will das ruhige Bewusstsein? Das will straight, ruhig, ehrlich, Melodie des Guten und Wahren sein. Etwas vom Faszinierenden bei Hegel ist, wie wir alle wissen, dass das so nicht hinnimmt, sondern dass diese Art von ruhigem Bewusstsein der Zerreißung auszusetzen ist, und das geschieht auch auf eine ziemlich frappante und faszinierende Art und Weise. Es gibt dann sozusagen noch diesen besonderen Satz: das ruhige Bewusstsein glaubt zwar, es ist wahr, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur hinter der Zeit zurück. Und wenn es daran appelliert, dass es doch wahr und einfach und offen ist, dann ist es nicht nur falsch, weil es hinter der Zeit her ist, sondern es glaubt auch noch, dass es was Neues sagt. Es ist sozusagen nicht nur hinter der Zeit her, sondern es ist auch noch dumm. Es ist schlicht und einfach dumm, weil es etwas sagt, was schon gesagt worden ist, und darum geht der Weg über dieses ruhige Bewusstsein hinweg und muss sozusagen die ausgesprochene Zerrissenheit muss wahrgenommen werden, und das ist die Zerrissenheit, von der wir gerade gesehen haben, dass der Geist sich über sie dann drüber erhebt, aber über die Zerrissenheit und nicht über das Ruhige. Zweitens aber, und an der Stelle habe ich meinen Augen nicht getraut, muss ich schon mal sagen, als ich dann weiter gelesen habe. Zweitens hat das ruhige Bewusstsein in diesen Passagen hier, wenn Sie es zu Hause anschauen wollen, hat eine Funktion, die sehr anders aussieht als Kanonenfutter für die Zerrissenheit und die Überwindung der Zerrissenheit zu sein. Ich lese diese Passage mal vor. Es werden hauptsächlich zwei Passagen sein. Ich muss dazu sagen, es ist nicht viel mehr als eine Seite, die hier vorkommt, aber die Seite hat es in sich. Zwei Passagen werde ich kurz besprechen. Indem diese Sprache zerstreut, die Beurteilung eine Faselei des Augenblicks, die sich sogleich wieder vergisst und ein Ganzes nur für ein drittes Bewusstsein ist, so kann sich dieses als reine Einsicht nur dadurch unterscheiden, dass es jene sich zerstreuenden Züge in ein allgemeines Bild zusammenfasst und sie dann zu einer Einsicht aller macht. Das ist genau nicht, was er vorher gesagt hat, nämlich dumm und nicht zeitgemäß, sondern es handelt sich um eine Extrafunktion, um eine eigene Funktion dieses ruhigen Bewusstseins, dass die sich hauptsächlich mal in diesen drei Punkten findet. Es geht um eine Zusammenfassung, es geht um ein allgemeines Bild entwerfen, und ich frage Sie mal nur schon im Vorhinein, wo haben Sie bei Hegel im Ohr, dass es beim Bewusstsein darum geht, allgemeine Bilder zu entwerfen, beim Bewusstsein da geht, zusammenzufassen. Also nach meiner CD-ROM-Recherche, allgemeines Bild kommt hier vor und sonst nirgends, und es kommt noch stärker. Und diese allgemeinen Bilder sollen zur Einsicht aller gemacht werden. Und das in einer Kontext, in einem Kontext, in dem gerade vorher gesagt worden ist, dass die wirkliche Einsicht weitergeht, in dem das Hohnlachen des zerrissenen Selbstbewusstseins nur nochmal getoppt werden muss durch einen weiteren Schritt der Reflexion. Das war eben, meine ich, in der Hauptlinie der Entwicklung gerade ausgeschlossen, diese Art von produktiven Beitrag des ruhigen Bewusstseins. Und hier habe ich Ihnen jetzt die zweite Passage an die Wand projiziert, die ebenfalls für dieses ruhig auffassende Bewusstsein gilt, in dem um das ruhig auffassende Bewusstsein von diesem ganzen geistreichen Geschwätz der Eitelkeit die treffendsten und die Sache durchschneidenden Fassungen in eine Sammlung bringt, geht zu der übrigen Eitelkeit des Daseins, die das Ganze noch erhaltene Seele, die Eitelkeit des geistreichen Beurteilens zugrunde. Die Sammlung zeigt den meisten einen besseren oder allen wenigstens einen vielfacheren Witz, als der ihrige ist. Und dann geht es weiter vom Inhalt her. Durch die Sammlung und die Vergleichung kommen wir weiter. Das habe ich nun wirklich ganz genau nachgeschlagen, an welchen Stellen Sammlung bei Hegel in diesem Sinn vorkommt. Und es ist einfach keine Stelle dafür. Es kommen 5, 6 andere relevante Vorkommen von Sammlung vor. Und es passiert das, was ich mir gedacht habe, bevor ich es recherchiert habe. In diesen anderen Kontexten ist Sammlung Aggregat und ist das Böse. Ist gerade nicht das Dialektische. Ich hoffe, Sie sind einverstanden mit meiner Einschätzung, dass Sammlung der nicht-dialektische Terminus kat exochen ist. Sammlung ist gerade nicht dialektisch und Vergleichen als solches ist auch nicht dialektisch. Erstaunlich ist und an dieser Stelle eben faszinierend, dass genau diese Tätigkeit der Sammlung, die Sammlung von den treffendsten Fassungen, die noch dazu den gemeinschaftsorientierten Zweck hat, andere Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie in dieser Sammlung vielleicht nicht als die Besten herauskommen, sondern dass es da vielfältigen Witz gibt und aus diesem vielfältigen Witz vergleichend etwas herauszuholen, dass das eine Bewegung ist, die produktiv tätig werden kann, eine produktive Aufgabe für das ruhige Bewusstsein sein kann, die eine Rolle spielt im Gang der Entwicklung des Bewusstseins. Das möchte ich doch jetzt hier dokumentieren und das wäre ganz gerne, also das würde mich interessieren, wie Sie dann darauf reagieren, dass das ziemlich rausfällt aus dem hegelianischen Normalduktus. Und ich habe eine Vorstellung, ich habe eine gleich auch noch mitgebracht, eine Arbeitshypothese, warum das so ist und warum das auch hier so einmalig ist und was für eine Rolle das spielt. Ich habe das nirgends gefunden, also in der Sekundärliteratur ein bisschen rumgeschaut. So genau gehen die Leute normalerweise auf das nicht ein. Ich sehe es ganz genau so, dass das D'Alembert ist. Ich sage vorher nochmal vielleicht etwas, also nochmal zur Enzyklopädie. Das ist nämlich belegt durch den systematischen Ort im Ablauf der historischen Phasen. Es kommt gerade an der Stelle, wo die Enzyklopädie die Vorbereitungsrolle der Französischen Revolution hat und dann kommt der absolute Terror und vorher ist die Enzyklopädie eingefügt. Das heißt, an dieser Stelle wird wieder mal deutlich, dass der Hegel sich durchaus die Freiheit nimmt, wenn die Geschichte nicht ganz so verläuft, wie die Dialektik es will, auch in seine dialektische Entwicklung was reinzubringen. Schreiben, was eigentlich der offiziellen Doktrin nicht ganz entspricht. Allgemeines Bild ist was anderes als Bild. Allgemeines Bild lese ich notgedrungen, also notgedrungen in meiner Sozialisation wittgensteinianisch und deswegen kommt jetzt auch der Platon und das ist ein Faktor, den ich eben herausarbeiten möchte gegen die dialektische Orthodoxie. Zugegebenermaßen, da hast du schon recht, ein bisschen sozusagen restriktiv interpretatorisch tätig, die übersichtliche Darstellung von Sammlungen zu einem bestimmten Zweck sind Das sind quasi jetzt zwei Schlagworte, die an das herankommen, worum es dem späten Wittgenstein geht. Die Aufgabe der Philosophie ist, Dinge zu sammeln und sie so darzustellen, dass sie übersichtlich sind und dass ein Konsens möglich ist durch ihre Darstellung. Zusammenfassend zu einem allgemeinen Bild, um damit einen Effekt, einen sozialkognitiven Effekt zu erzielen, ist etwas, was man, glaube ich, nicht wirklich hineinlesen muss, sondern was man findet in dem hegelianischen Text. Und es ist eben ein Effekt, den er der Enzyklopädie zuspricht. Also zumindest an dieser Stelle der Geschichte nimmt er das auf als eine Modalität der Erkenntnis. Also wir sind uns einig, das freut mich sehr, dass es hier um die Enzyklopädie geht. Und jetzt komme ich eben zum zweiten Punkt und zu dem Sprung, den ich angekündigt habe, von der Enzyklopädie zur Wikipädie. Und das ist ein Sprung, der über die Enzyklopädiefunktion des 19. und 20. Jahrhunderts hinausgeht. Das wäre meine erste Zugangsweise, die ich vorschlagen würde, der mit Hilfe der hegelischen Lesart der Enzyklopädie das, was in der Enzyklopädie passiert ist, mobilisiert und aktualisiert, und zwar auf eine Art und Weise aktualisiert, wie man es heute in der Diskussion um die Wikipedia sehr gut brauchen kann. Und da komme ich also zurück auf das, was ich sagen wollte im Anschluss an diese gewisse sozusagen Selbstblockade der sich überstürzenden Negationen, die von Hegel an der Stelle, zumindest in diesem Seitenarm, selber umgangen wird, und dieser Umgehungsbewegung kann man sich bedienen, um diese Negationen in ihrer Relativität deutlich zu machen. Und was ich hier gemacht habe, ist Ihnen ein zweites Beispiel von kaskadierenden Negationen im Bildungsbereich vorzuschlagen, das so ähnlich funktioniert wie das erste mit Goethe, Karl Kraus. Und das allerdings, das gebe ich gleich zu, da komme ich ganz am Ende nochmal dazu, dass nun tatsächlich einfach im Bereich des Faktischen ist, aber ich nehme es als ein Beispiel dafür, dass wir in einer solchen Zerrissenheit der, in dem Fall jetzt nicht einfach der Bildungsdiskurse, sondern der medialen Diskurse, sind wir in einer solchen Zerrissenheit befangen, die dem durchaus entspricht, wovon Hegel auch gehandelt hat. Ich habe Ihnen dieses Haditha-Beispiel hier kurz angedeutet. Es gibt Behauptung gegen Behauptung. Sie kennen die eine Behauptung, die monatelang vom US-Militär sozusagen aufgestellt worden ist, dass 15 Zivilisten durch eine Bombe getötet worden sind und Aufständische gefallen sind. Es gibt die Gegenbehauptung, dass 24 Iraker in den Häusern und in einem Taxi von den US-Marines erschossen worden sind. Das ist einfach jetzt mal nur die krasse Opposition von Behauptungen, aber wir sind, und das gibt dem Ganzen die Bedrohlichkeit, in einer Mediengesellschaft, in der diese Art von Gegensatz nun selbst wieder Teil eines unendlichen Leugnungs- und Wiederbelebungsdiskurses wird. Und der eine Punkt, der hier von mir genannt ist ein US-Talkshow-Host, Bill O'Reilly, der Folgendes gemacht hat vor zwei Wochen ungefähr in seiner Sendung, die eine ausgesprochen, also ein Fox TV News, also eine ausgesprochen republikanische, konservative Sendung ist, hat er folgende Behauptung aufgestellt, und zwar in einem Gespräch mit Wesley Clark, hat er sich im Anschluss an die Haditha-Geschichte, hat er sich an Clark gewendet und an seine Zuschauer und hat gesagt, wir wissen, dass im Krieg solche Sachen vorkommen, wie zum Beispiel 1944 in Malmedy, als die US-Armee 84 kapitulierende Angehörige der Wehrmacht erschossen hat. Das hat er dort gesagt, und er hat es verwendet zur Verteidigung des Krieges und zur Verteidigung der US-Marines. Und es hat nicht lange gedauert, sind die Historiker gekommen und haben gesagt, der Bill O'Reilly tickt nicht richtig. Der Bill O'Reilly selbst hat das verkehrt dargestellt und in Wirklichkeit war es umgekehrt. In Wirklichkeit hat nämlich die Wehrmacht 84 kapitulierte US-Soldaten erschossen. Und wenn Sie diese, das hat eine ganze Reihe von weiteren Kaskaden mit sich gebracht. Es ist zum Beispiel in dem Protokoll der Fernsehserie, dieser O'Reilly Show, dieses Protokoll der O'Reilly Show wird gleichzeitig am Web zur Verfügung gestellt, sobald es abgetippt ist, am Tag darauf. Und in diesem Protokoll hat man am nächsten Tag gelesen, dass O'Reilly nicht von Malmedy, sondern von Normandy geredet hat, was dazu wieder geführt hat, dass man genussvoll die Fernsehclips gezeigt hat, in denen Bill O'Reilly von Malmedy gesprochen hat, worauf die Protokollführung auf der Webseite sich wiederum geändert hat und tatsächlich wiederum Malmedy hineingestellt hat. Ich bringe diese Beispiele, um Ihnen deutlich zu machen, wie verzweifelt es um die Medien und um die um Aussagen der mit Wirklichkeitsanspruch heute noch immer bestellt ist. Und ich bringe es jetzt allerdings auch, um das fortzuführen und weiterzuführen in einer Enzyklopädie- und Wikipädie-Perspektive. Und das ist diese hier. Es hat sehr kurz eine Woche oder sowas gedauert, das könnte man sich dann im eigenen recherchieren, bis es in der Wikipedia einen Eintrag der Haditha-Killings gegeben hat. Und in diesem Eintrag zu den Haditha-Killings wird nun genau das praktiziert, Sammeln und Sichten. Und zwar von unterschiedlichen Perspektiven, und zwar in der Absicht, Enzyklopädie als Beförderung von Wahrheit innerhalb eines desolaten Zusammenhangs des Status der Bildung vorzulegen.